Ja, servus Dirk.
Hallo Peter.
Bei mir ist es grau in grau und bei dir?
Bei uns hat heute im Rheinland die Sonne geschienen.
Naja, bei dir scheint doch immer die Sonne.
Ja, bei mir schon. Ich habe ja ein fröhliches, sonniges Gemüt, aber es hat auch draußen die Sonne geschienen. Das ist richtig.
Da kann ich nur eins sagen, ich kenne dich auch anders.
Ja, das muss er jetzt hier nicht verraten.
Nee, das verrate ich nicht. Aber da es grau in grau ist, unterhalten wir uns doch heute mal ein bisschen über Farben unter Umständen, ne? Was es da so alles gibt und was man so alles machen kann und wie schön bunt die Welt des Campings sein kann. Ja, lasst euch überraschen. Ich freue mich auf eine neue Folge mit dir, Dirk, und mit Punkt, Punkt, Punkt.
Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor.
Präsentiert von Caravan & Co., der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
So, ja, sehr schön. Punkt, Punkt, Punkt. Wer ist denn heute Punkt, Punkt, Punkt?
Der liebe Julian ist heute Punkt, Punkt, Punkt.
Servus,
Moin.
Julian.
Hallo zusammen. Ich grüße euch. Es
Sehr
ist
gut.
mir eine Ehre.
Jetzt muss ich, bevor ich mich kurz vorstelle, beziehungsweise das kannst du eigentlich gleich selber machen, aber kurz mal eben den Location-Check machen, weil wir eigentlich immer, das haben wir eigentlich nie so, aber das könnten wir einführen, Dirk, dass wir sagen, das ist jetzt der Location-Check und
Okay.
ich bin gerade ganz spannend dort und dort auf der Welt. Ich bin in Murnau, bei mir daheim. Wo bist du denn?
Ich?
Ja.
Ich bin in Bonn daheim.
Ah, super. So, und jetzt kannst du Julian rausreißen. Julian, wo
Ich
bist du?
bin
Weiß
in
ich nicht.
Schönstetten, Süddeutschland.
Wo bist du?
Schönstetten, Heidenheim an der Brenz, bei meinen Eltern tatsächlich zu
Ach,
Besuch.
okay.
Genau, ja. Ich
Heidenheim.
mache ein Besuchchen bei den Eltern, ja.
Ja,
Genau, ja.
ich habe bei
Auch
Bosch
nicht so
Siemens
spektakulär. Ja.
gelernt und unsere BA-Studenten, die waren in Heidenheim,
Genau,
waren wir
ja.
auf der BA, auf der
Genau, ja,
Berufsakademie.
genau, da
Ja,
gleich ums
genau.
Eck.
Ja.
Also, genau, hier ist unser Logistiker, deswegen das ist so ein Grund, warum ich mit hier bin. Genau.
Okay, sehr schön. Ja, stell dich doch mal kurz vor, Julian. Wer bist du? Was machst du? Und
Ich
dann
bin
erzähl mir,
Julian,
warum
genau. Ich bin Julian von Epic Blei und wir stellen Leichtbauplatten her, nachhaltige Leichtbauplatten in verschiedensten Farben, in Echtholzoberflächen. Genau, das ist,
Okay.
bin ich und das machen wir. Genau richtig, ja.
Sehr gut. Da beantwortet das nämlich schon die Frage nach dem, dass wir gesagt haben, bunt, ne? Und bunt beim Campen in verschiedenen Farben. Ich glaube, es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, die man mit so welchen Platten hat, ne?
Ja, hat man definitiv. Eben HPL-Oberflächen hat man die eine riesen Farbwahl, 18 Stück. Wir erweitern gerade das Portfolio und Echtholz-Oberflächenfurniere haben wir 12 Stück, glaube ich, aktuell im Sortiment und dann noch Rohre. Also man hat da schon eine ziemliche Auswahl
Okay,
an
wir müssen
Möglichkeiten.
jetzt ein bisschen aufpassen, Peter. Wir haben ja auch das Interesse derer geweckt, die mit Weißware-Autos etc. pp. Unterwegs sind. Und wenn wir uns jetzt über Holzplatten unterhalten, denkt nachher die Community, wir wären in die Baubranche eingestiegen. Man sollte vielleicht kurz erklären, wofür diese Leichtbauplatten verwendet werden, wenn man kein Weißware-Auto hat oder etc. pp.
Das ist grundsätzlich richtig, aber als erstes möchte ich erwähnen, was hast du gelernt?
Ich bin
Ja.
Bauelementekaufmann in
Ah,
Bauelementekaufmann Fachrichtung Holz.
Bauelementekaufmann, Fachrichtung Holz. Man könnte meinen, wir haben hier einen Holz-Podcast.
Ja, ich war in Bad Wildungen auf der Holzfachschule.
Boah,
Ehrlich.
nee. Alter, kannst du beim Julian direkt anfangen?
La Ich wollte gerade sagen, wir suchen Leute.
Ja, warte, ich sag bei mir im Laden Bescheid, dass ein anderer den Job machen muss. Dann komme ich rüber.
Ja, sehr gut.
Schön.
Ja, das
Genau.
stimmt. Also das sollten wir wirklich erklären, weil da hast du vollkommen recht. Ich würde aber vielleicht noch einen Schritt zurückgehen, weil es gibt ja immer, und das ist ja das Nette, wenn man sich so unterhält, und man muss wirklich ehrlicherweise sagen, Julian, wir kennen uns alle drei noch nicht so lange. Manchmal haben wir im Podcast ja auch Leute, die wir gar nicht kennen, aber wir kennen uns zumindest aber noch nicht so lange. Nämlich eigentlich haben wir uns auf der CMT kennengelernt. Und
Genau.
haben da das erste Mal uns unterhalten, aus verschiedenen Gründen. Aber deswegen ist es natürlich umso spannender für uns erstmal zu erfahren, verkauft man Holzbauplatten in diesem Bereich, Van, Selbstausbau, DIY und so weiter. weil das gerade ein lukrativer Bereich ist oder weil du wirklich auch einen Background im Camping hast? Also ist das was du auch sozusagen selber Leidenschaft machst, gemacht hast oder wie auch immer?
Genau, also ursprünglich komme ich von, bin ich Zimmermann gelernt, also ich komme wirklich aus der Holzbranche. Ich habe dann 8 Jahre in einer Marketingagentur gearbeitet und habe dann Anfang Corona, weil in der Marketingagentur nicht mehr so viel los war, einfach aufgrund von Corona, habe ich angefangen Camper zu bauen tatsächlich. Und Leichtbauplatten wurden deswegen ein Thema, weil wir von einem größeren Autohersteller für eine Kleinserie angefragt wurden, von Mercedes-Benz Schweiz. Und dort halt Leichtbauplatten ein Riesenthema spielen. So. Und dann habe ich halt gemerkt, dass quasi in dem Markt einfach ein Mangel herrscht. Und so hat das eine eigentlich zum anderen geführt. So, also das, um deine Frage zu beantworten, ich bin absolut überzeugter Camper, definitiv. Ich habe selber einen Camper und das ganze Projekt ist eigentlich mehr oder eigentlich fast absolut aus Überzeugung entstanden, als dass es entstanden wäre aus lukrativen Gründen. Aber Okay. Um ehrlich zu sein, und das möchte ich und das bin ich auch gerne, natürlich muss ein Unternehmen wirtschaftlich am Ende sein. Also auch wir müssen Geld verdienen, ganz klarer Fall. Ja, und deswegen, genau, aber so hat sich das Ganze entwickelt, ja.
Aber genau. Wie bist du zum Van-Ausbauen gekommen? Hast du einfach irgendwann mal gedacht, so, auch cool, ich kann mit Holz arbeiten, also kann ich auch einen Van ausbauen?
Tatsächlich, ja. Tatsächlich ist die Geschichte genauso, ja. Also, das war Dezember 19, ich glaube 19, ja. Da habe ich mir einen T5 gekauft und habe dafür damals meinen älteren Audi A6 eingetauscht und bin zu meinem Onkel gefahren, der eine Zimmerei hat und habe dort meinen ersten T5, da gibt es sogar noch Fotos, habe ich damals ausgebaut und dachte mir so, ich stelle den mal online und habe den dann verkauft und habe gemerkt, boah, das läuft ganz gut und so, das war eigentlich der Start. Und dann habe ich mir eine Werkstatt gemietet, ich hatte Glück, habe dann eine Schreinerei gefunden, die gerade aufgehört hat und habe die mir angemietet und habe erstmal ohne Plan dort angefangen, Camper auszubauen. Das ist tatsächlich die Geschichte. Ja. Also ich hatte keine Ahnung von Camperausbau, wirklich gar keine. Und so war auch der erste Camper. Ne? Das war so mit Heckauszügen über 2,5 Meter, mit Schwerlast, also Schwerlastauszüge. Das hat schon alles funktioniert. Ob das jetzt praktikabel ist, glaube ich, darf man in Frage stellen. Im Nachhinein würde ich es wahrscheinlich nicht mehr so bauen unbedingt, weil man einfach halt oft in der Witterung dann steht. Ne? Aber Genau, die Frage zu beantworten, so ging das los. Ja. Und dann, wie es halt so ist, ne, dann kam Corona mehr, dann ist das Ganze skaliert und ging dann weiter und habe dann aber gemerkt, dass am Ende der Markt halt sehr dicht wurde. Ne? Ich war damals, habe es in der Schweiz betrieben und da gab es ein paar namhafte Ausbauer und die haben halt den Markt sehr stark beherrscht und ich habe einfach gemerkt, das wurde ein starker Konkurrenzkampf und habe das dann auch noch bis letztes Jahr weitergemacht und habe dann die Firma einem Mitarbeiter tatsächlich übergeben, weil ich mich dann eben mit Epic Bly neu ausgerichtet habe. Genau, Das ist eigentlich die Geschichte dahinter.
Also, okay. Aber ist das deswegen, weil du auch, was weiß ich, als Kind schon campen warst, mit den Eltern, als Jugendlicher?
Schon immer. Ja. Okay. Also,
was sind so die ersten Erinnerungen?
Tatsächlich Bayerischer Wald mit meinen Eltern. Wir waren damals auch nicht mit Campern, sondern wir hatten da wirklich klassisch Zelt, ich und mein Bruder und meine Eltern. Und Bayerischer Wald campen und dann hat es da wirklich 4 Tage durchgeregnet und irgendwann standen dann die Zelte unter Wasser und dann haben wir uns eine Ferienwohnung genommen. Das sind meine ersten Erinnerungen ans Campen tatsächlich.
Sehr gut.
Das sind meine ersten Erinnerungen ans Campen. Also ich bin damit groß geworden.
Okay, Standardfrage, um Campen einzuordnen für die Leute, die wir interviewen. Chemietoilette oder Trockentoilette?
Trocken.
Okay.
Trocken, absolut. Ja.
Okay. War nicht schlecht. Vom Zelt unter Wasser stehen zu einer Trockentoilette.
Selbst ausgebauten Bus. Hast du jetzt noch ein Fahrzeug, Julian? Fährst du gerade noch aktuell einen Camper?
Aktuell nicht tatsächlich. Würde mir natürlich besser stehen, wenn ich jetzt noch einen hätte, aber gerade eben muss ich wirklich sagen, wir haben zwei Hunde und wir hatten bis vor einem Jahr, hatten wir noch einen, ja, bis vor einem Jahr. Und uns wurde das tatsächlich, also viele sagen, ja, wie mit zwei Hunden, wir gehen mit drei Kindern und vier Hunden campen und die gibt's und das weiß ich und die managen das und da ziehe ich wirklich meinen Hut ganz, ganz tief, weil da muss ich wirklich sagen, das erfordert Management, also das ist dann wirklich eine Managementaufgabe. Für mich wurde das dann tatsächlich irgendwann zu stressig so ein bisschen, neben dem Job dann noch quasi, wenn ich dann frei habe, noch campen zu gehen und mit zwei Hunden und das Ganze dann irgendwie zu organisieren und dann, wir gehen schon seit Jahren mittlerweile nach Nordspanien, weil wir es dort lieben und dann wurden da aber ganz viele so öffentliche Parkplätze, wo man einfach so stehen konnte, wurden geschlossen, aufgrund dessen, dass einfach die vermüllt, zugemüllt wurden und dann wurde das Thema immer schwieriger und dann wurde es mit Campingplatz und Hunden immer schwieriger. Und dann irgendwann, vorletztes Jahr waren wir das letzte Mal im Camper und dann habe ich gesagt, dass ich das, dass mich das mehr stresst tatsächlich, als dass ich noch einen Mehrwert davon habe. Und seit letztem Jahr, dieses Jahr werden wir wieder ins gleiche Haus gehen, haben wir in Nordspanien so ein ganz einsames kleines Häuschen direkt am Meer. Und genau, also aktuell bin ich kein Camper. Ich werde mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder einer werden, aber gerade eben gönne ich mir eine Pause, wenn ich das mal so sagen darf. Genau.
Ja, man muss sich zwischendurch immer mal wieder orientieren, ne? Also mal gucken, wo die Reise hingeht. Was hast du für Hunde?
Zwei American Staffordshire Terrier. Aber also ja, sind in vielen Teilen Deutschlands als Listenhunde gelistet, also als Kampfhunde. Genau deswegen haben wir sie uns auch geholt, wenn man da mal kurz eine Geschichte aufmachen darf. Und wir haben uns die geholt, weil ich mit den Hunden aufgewachsen bin tatsächlich. Und das sind einfach, in Amerika sind es ja die sogenannten Nanny Dogs. Und das sind zwei begnadete Hunde. Einfach dann, ich mache hier noch ein bisschen Schleichwerbung für American Staffordshire Terrier, weil die sind unglaublich zart und unglaublich weich und brauchen sehr viel Nähe. Und genau, das sind begnadete Hunde, kann ich wirklich empfehlen. Brauchen eine Strenge, eine gewisse, aber sind sehr, sehr angenehme Hunderassen. Ja.
Okay, genau. Ja, sieht man ja witzigerweise auch. Deswegen, weil du hast ja gerade selber offensiv gesagt, Listenhund ist natürlich immer so ein Thema, ne? Ich meine, da ist ja auch nicht nur ein Thema, dass man sich damit auseinandersetzen muss, was denken andere Menschen darüber.
Genau.
Oder was haben andere Menschen für Vorurteile, sondern in gewisser Hinsicht muss man sich ja auch in vielen Landkreisen und Kommunen Gedanken drüber machen, weil das sehr, sehr teuer werden kann, ne? Weil Listenhunde teilweise eine andere Art von Hundesteuer haben und ähnliches. Aber wenn man...
Oder gar ganz verboten, ne?
Oder ganz verboten sind. Aber wenn man sich viele Videos anguckt und sich mal ein bisschen damit dahinter beschäftigt, dann sind es sehr, sehr zugängliche, sehr anhängliche, sehr liebe Hunde, die, glaube ich, einfach auch in eine gewisse Enge oder Richtung gedrängt wurden, ne?
Also ich glaube, das ist halt wie mit jedem Hund, ne? Die Medien haben das halt zerrissen und das merkt man ja auch, das sieht man auch in der Beißstatistik. Die häufigsten, also am häufigsten beißt zum Beispiel ein Golden Retriever und ein Labrador zu, weil einfach die selten erzogen werden, aber oder seltener, weil man das so ein Familienhund ist. Aber man muss schon sagen, also die Hunde, man muss sie ja ziehen am Ende, ne? Ja. Und es ist, ich sage immer, das Problem liegt immer am anderen Ende der Leine, ne? Und wenn du so einen Hund halt als Statussymbol in Berlin oder so mit dir führst oder in anderen, gar nicht auf Städte bezogen, sondern wenn das ein Statussymbol wird, dann erfüllt er das natürlich auch, ne? Aber ich glaube, am Ende des Tages kann man es nicht auf eine Hunderasse runterbrechen, sondern ich glaube, wie gesagt, dass immer das Problem am anderen Ende der Leine sitzt. Und man macht sich da sehr einfach zu sagen, der Hund ist aggressiv und der Hund ist nicht aggressiv, weil im Grunde kann halt jeder Hund aggressiv werden, ne? Und genau. Nee, wir sind sehr froh über unsere. Das kann ich schon sagen. Sind wie Kinder. Okay.
Gut. Also ich habe auch zwei Hunde. Von dem her. Aber ich habe trotzdem noch einen Camper. Ich gebe dir recht. Es ist der liebe Dirk hat ja auch einen Hund. Und es ist am Ende des Tages ist es immer, wo viele Lebewesen auf engen Raum zusammenkommen. Ja. Ne? Wenn der Dirk jetzt auch noch sein Aquarium mitnehmen würde, dann
wäre lustig.
Genau, dann gehst du vor das Aquarium, klatscht in die Hände und sagt, so, liebe Fische, auf geht's, wir fahren wieder in Urlaub.
Die liebe Jenny von Camping App hat ja gesagt, sie hätte sich so in Garnelen verliebt und überlegt, ob man nicht ein Aquarium in ihren Van bauen könnte. Und witzigerweise habe ich gestern ein sehr langes Telefonat mit einem Aquariumbauer gehabt. Mhm. Abwarten.
Und da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt, was da kommt.
Die Einfassung des Aquariums wird dann mit Leichtbauklappen von Epic.
Boah, super. Ja, Epic. Super. Yes. Also kann ich jetzt sagen, hier und jetzt, wenn ihr ein Aquarium in einen Camper einbaut, dann sponsore ich die Platten dazu.
Ja, das, sehr gut.
Also, das haben alle gehört. Aber das mache ich definitiv.
Weil ich finde das ja, also das, ich weiß das ja, dass Jenny Garnelen so gerne mag. Aber Garnelen ist in meinem Kopf und in meinem Gehirn einfach verbucht unter etwas zum Essen. Deswegen fällt es mir immer wieder schwer,
ich auch,
darüber zu reden. Heute Morgen hat Juli gefragt, was gibt's denn heute Abend zum Essen? Da habe ich gesagt, hier, lass uns doch mal Scampis oder Garnelen mit Spaghetti machen. Das ist Garnelen für mich. Ja. Nicht im Aquarium.
Okay, wir sind bei Minute 16 und haben es geschafft, eine Minute über Holz zu reden. Sehr gut.
Ja, ist auch gut. Ja. Ich muss aber das noch abschließen mit den Garnelen. Weil was man nämlich nicht weiß, oder was der Julian noch nicht weiß, ist, dass sie Jenny mit zwei Katzen reist. Und da bin ich mal gespannt, wie die zwei Katzen mit den Garnelen zurechtkommen.
Die sind ja nur,
aber die sehen die gar nicht. Wie managt die das mit den Katzen? Also, weil die Katzen sind ja nicht so, wenn die rausgehen, dann ziehen die doch los, oder?
Die Großkatzen.
Ah, wirklich wahr jetzt?
Sozusagen Bärenkatzen.
Ja. Ich fasse es nicht, ey.
Also in Düsseldorf auf dem Karawansalon hatte sich eine der Katzen auf P1 erschrocken, weil die guckt aus dem Fenster und dann kam ein Flieger über P1 geflogen und da ist die in der Tat aus der Tür gesprungen. Dann haben aber erstmal 10 Leute diese Katze gesucht, weil die komplett orientierungslos auf P1 rumlief. Aber normalerweise gehen die nicht aus dem Auto raus. Kann die Schiebetür aufbleiben.
Ja, wobei man muss jetzt die Geschichte richtig zu Ende zu erzählen, ne? Also die 10 Leute haben die Katze gesucht und ich glaube, das war das größere Trauma für die Katze, als dass sie da aufgesprungen ist. Weil 10 unbekannte Menschen mit Taschenlampen nachts, die hinter dir herrennen, ist wahrscheinlich schlimmer, als irgendwie einfach nur nicht zu wissen, wo du bist.
Ja, gut, ich habe nicht gesagt, dass die besser oder schlechter waren. Ich bin sitzen geblieben, ich habe es mir nur angeguckt.
Also das ist tough. Also wie gesagt, ich bin immer wieder, und das meine ich genauso, ich bin immer wieder erstaunt, was Menschen aus so einem Camper und teilweise auch wirklich aus nicht mal großen Campern, sondern wirklich verhältnismäßig kleinen Campern mit ganzer Familie, 3-5-köpfige Familie da für 3 Wochen in Urlaub fahren. Und ich finde das beeindruckend. Das muss ich sagen, wie es ist. Ich finde das beeindruckend, weil das ist ja schon, das ist ein Commitment einfach, ne? Das ist ein absolutes Commitment. Und das muss man sagen, Respekt. Also ich habe da meinen größten Respekt davor.
Die Firma Flowcamper, die ja auch ein Van of the Day bei uns gestellt hat auf der CMT im Vanlife-Zimmer, haben jetzt einen VW-Bus extra für Hundebesitzer entwickelt, wo hinten Hundeboxen unterm Bett sind, die nochmal extra klimatisiert sind, damit, wenn das Auto ein paar Minuten steht, es nicht zu warm wird im Auto etc. Mega krasses Auto, die hatten das auch auf der Free stehen und der Martin, der Geschäftsführer, hat gesagt, sie hätten echt viel Anfragen für das Auto gehabt, für Hundebegeisterte, die am Wochenende vielleicht auch einfach in der Nähe von irgendwelchen Hundeplätzen rumlungern und so einen Camper haben wollen, ja.
Ja, es ist schon das Camping, das macht mittlerweile Themen auf, das ist so, das hat eine ganz andere Dimension bekommen, also von Working Camper über eben jetzt so ein Hundecamper, also das ist einfach, man kann das nicht mehr stigmatisieren, also das Camper-Thema ist nicht mehr, man kann da nicht mehr eine Schublade aufmachen, sondern mittlerweile, ich führe wirklich Gespräche mit Kunden, wo ich mir denke, also und zwar nicht mehr, häufiger jetzt schon Gespräche, wo Leute einfach im Camper durch Europa reisen und von dort arbeiten und festangestellt, Informatiker, wirklich alles Mögliche, die sagen, hey, mir taugt es, ich habe da Bock drauf und da muss man schon sagen, das hat eine ganz neue Dimension angenommen, dieses Campen und die letzten Jahre sind da ganz neue Türen aufgegangen und das finde ich schon beeindruckend, also wirklich beeindruckend und auch was sich Ausbauer da einfallen lassen dazu, ne? Das ist ja wie so, es geht ja ständig weiter, also es ist wie kein Ende, sondern
nicht auch, ne? Nee, also ich glaube, da gibt's ja noch einiges an Entwicklung, also da gibt es auch wirklich viele, jetzt auch von der CMT, viele konkrete Beispiele, woran man das aufhängen kann. Aber ich habe nochmal eine ganz kurze Frage, Julian, nutze dich jetzt sozusagen als Testperson.
Gerne.
Du bist ja jetzt Hundebesitzer, ne?
Ja.
Und stell dir vor, du hast eine App, wie viele Camper, die unterwegs sind, eine Campingplatz- und Stellplatz-App.
Ja.
Aber die App würde dir auch noch sagen, okay, wo sind öffentliche Hundeplätze, die zum Beispiel eingezäunt sind? Wo ist der nächste Tierarzt, wenn es einen Notfall gibt? Also, dass du zum Beispiel mit einem Button in der App einfach draufklicken kannst und du kriegst sofort eine Liste mit 3 Tierärzten, die in deiner Umgebung sind. Wo sind Plätze, die besonders hundefreundlich sind oder Hunderegeln, die du vor Ort beachten musst und. Wäre grundsätzlich was interessant ist, oder?
Absolut. Also sogar, ich wollte gerade sagen, dass ich finde die App sogar interessanter, auch wenn ich nicht campen wäre. Also, weil einfach bei Hundebesitzern ist es halt so, ne? Also vor allem, ich glaube, das ist dann der Unterschied nochmal, wenn man Kinder hat, verschiebt sich's logischerweise etwas, aber für mich sind das schon, wenn die Hunde was haben. Meine Partnerin sagt, ich bin da ein Hypochonder, das glaube ich, bin ich tatsächlich, sondern sobald da was ist, dann bin ich da sehr nervös und möchte das sofort abgeklärt haben. Und gerade wenn du sagst, so Tierarzt, das ist halt so der Worst Case, ne? Du bist campen und irgendwas passiert und du weißt nicht, wo der nächste Tierarzt jetzt ist. Und da muss ich sagen, genial. Aber gibt's das? Weißt du das?
Lass uns einfach nur mal so ein bisschen reden.
Okay. Sorry.
Nein, also das ist, wir sind da gerade oder sage ich mal, in unserem Umfeld sind so Ideen am Entstehen und das geht in Richtung. Bei mir ist es zum Beispiel, ich habe den Fall wirklich mal gehabt, dass ein Hund von uns gestorben ist im Notfall unterwegs beim Reisen.
Das wäre für mich der Worst Case. Also
schlechter geht's auch nicht, aber das muss es gar nicht sein, sondern es ist wirklich, ich habe auch schon den Fall jetzt gehabt, im letzten Sommer, wo ich in Schweden war und wusste, ich fahre jetzt nach Norwegen, jetzt brauche ich einen Tierarzt, damit ich die Bandwurmprophylaxe durchführen kann, weil ohne die darf ich nicht einreisen in Norwegen.
Ja.
Ne?
Und
dann stehst du irgendwo in Schweden, weil das darfst du ja nur 2-3 Tage vorher machen, also kannst du es auch nicht von daheim aus machen. Stehst dann in Schweden und suchst dann, und wenn du dann natürlich was hättest, wo du sagst, okay, da kann ich einfach, finde ich sofort was, und dann auch noch vielleicht der Hinweis von anderen Campern, dass das ein Abzocker ist, der 90 Euro für etwas verlangt, was andere für 5 Euro machen, ne? Dann, das sind so Sachen, ne? Was ich nur
genial
hier, ne? Das ist das, wo es mit Katzen oder der Dirk mit Fischen oder eben auch mit Hunde ist, was die Leute bereit sind, für einen Aufwand zu treiben für ihre Tiere.
Ja,
also das ist wirklich erstaunlich.
Also da gibt's halt, also eben, das kann ich einfach sagen, dass in dem Moment, ich kann nur von mir reden, in dem Moment, wo ein Tier von mir oder von uns was hat, da spielt auch Geld keine Rolle mehr. Also das ist einfach, es muss jetzt was passieren und es spielt keine Rolle, wo, wohin, wie, was es kostet. Das sind alles irrelevante Fragen, weil es ist, und das meine ich überhaupt nicht überheblich, sondern es ist einfach, ja, wie gesagt, ich kann nur von mir reden. Das ist eine Familie. Also die beiden sind Familienmitglieder, ne? So die, wir 24/7, wir richten unseren Urlaub mit denen aus. Ich habe die im Büro mit dabei. So, die sind ständig mit dabei. So, und daher, wie du sagst, als Tierbesitzer ist man bereit, da sehr, 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 sehr viel zu investieren oder sehr weit zu gehen, und deswegen so eine App, also ich glaube, das würde jeder Tiercamper, nenne ich es mal, mit offenen Armen empfangen. Also ich glaube, da würde man offene Türen einrennen. Definitiv, ja. Weil ich finde, eine sehr gute Idee. Halt mich auf dem Laufenden, Peter.
Ja, genau. Ich würde mal in die Shownotes gucken, vielleicht nicht bei dieser Folge, aber bei den nächsten. Irgendwo steht das dann mit drin. Jetzt kommen wir zurück zu CMT und was du da angesprochen hast, dass es immer mehr Themenbereiche gibt, die vom Camping betroffen sind. Also wir hatten zum Beispiel, der Dirk und ich haben einen Live-Podcast gemacht auf der CMT mit eigentlich so einem sehr klassischen Camper, Dirk, ne? Wo man eigentlich sagen muss, das ist das, wo jetzt Leute sagen würden, da kommt es her, das stimmt auch nicht, weil auch vor 30 Jahren haben Leute schon als Bauleiter in ihrem Wohnwagen gearbeitet. Das gab es alles schon. Aber trotzdem war das klassisch, aber ich finde sogar Sascha Fingerhut, den wir da, der bei RTL 2 bei Bella Italia einer der Hauptakteure ist, sogar da hat sich gezeigt, dass auch der nicht mehr in Schubladen zu packen ist, ne?
Nö. Der ist ja auch kompletter Freidenker. Ich meine, alle denken so, ja, ist halt so ein typischer Wohnwagenfahrer, aber allein in der Unterhaltung, die wir geführt haben, was es auch noch für Optionen gibt, wie man Camping machen kann, warum man welches Camping macht, etc. Das ist alles nicht mehr in Schubladen, wie man campt, was man da tut, etc. Das ist alles schwimmend, wie nennt man das? Im Fluss, so.
Okay. Ja. Also das fand ich eine coole Erfahrung. Die andere Seite, und jetzt kann uns vielleicht der Julia mal weiterhelfen, weil Leichtbauplatten verkauft man ja auch an Menschen, die Autos ausbauen, so wie du das selber gemacht hast. Ja. Und ich stelle mir immer wieder die Frage und diskutiere mit dem Dirk auch ab und zu drüber, wie viele professionelle Ausbauer gibt es in Deutschland?
Das ist eine gute Frage. Ich kann dir sagen, wie viel wir im Portfolio haben. Mhm. Wir haben 96 professionelle Ausbauer. Und ich glaube, wir haben noch nicht, bei weitem nicht alle. Also ich glaube, meine Dunkelziffer bewegt sich so zwischen 150 und 200, glaube ich, wird es geben. Vielleicht auch noch mehr, weiß ich nicht. Ich kann es echt nicht ganz genau betiteln. Aber es gibt viele. Es gibt viele und es gibt viele, die fast, also wirklich sehr viele, die sich trotzdem noch unterscheiden, weil 56 hört sich erstmal nach einer riesen Zahl an, ne? Und trotzdem haben sich echt viele davon, klar, manche teilen sich dann Felder, aber auf eigene Felder konzentrieren die sich, wo du diese denkst, das ist eigentlich nicht möglich. Also da kommt der Nächste und sagt wieder, ja, ich mache was ganz anderes. Ich baue Office-Camper zum Beispiel, wo du sagen musst, okay, krass.
Ich habe aber auch das Gefühl, dass das so ein regionales Thema ist. Ne? Es gibt so ein paar große Ausbauer, die sind überall deutschlandweit auch auf Messen zu sehen. Aber wenn du so auf die kleineren Messen gehst, wie Hamburg, Leipzig etc., dann merkst du einfach, das sind Ausbauer, die siehst du nur in dieser Region und woanders eigentlich nicht. Da treten die eigentlich nicht auf.
Also ich würde sogar so weit gehen, ich glaube, von unserem Portfolio würde ich sagen, ist nicht mal ansatzweise die Hälfte überhaupt auf einer Messe. Tatsächlich. Ja. Ich glaube da, also ich glaube weit mehr als die Hälfte, mit denen ich auch telefoniere regelmäßig, sagen, hey, wir haben genug zu tun. Also ich brauche nicht auf eine Messe gehen, weil ich jetzt schon den Workload eigentlich gar nicht mehr bewältigen kann, immer noch, wo alle schon seit sehr langer Zeit sagen, ja, das ist jetzt dann bald vorbei, der Boom. Und das, was ich einfach mitbekomme, ist der, also wenn man es überhaupt Boom nennen will, die Leute, ich glaube, seit Corona hat sich einfach ein Umdenken, und zwar nicht ein kurzfristiges Umdenken, sondern ich glaube wirklich ganz viele denken langfristig um. Die sagen, hey, ich will gar nicht mehr groß mit dem Flugzeug durch die Gegend fliegen, sondern ich habe lieber meins. Also man kennt es ja vielleicht, ne? Ein Hotel bleibt ein Hotel. Und das ist auch das, was, wenn ich sagen müsste, was fehlt mir am Campen? Ein fremdes Haus bleibt ein fremdes Haus, ein Hotelzimmer bleibt ein Hotelzimmer, aber mein Camper ist mein Camper. Und mein Camper, wenn ich den selber ausbaue oder ausbauen lasse, dann ist das meins. Also das richtig ein, ich weiß, wo das Besteck ist, ich weiß, wo meine Kaffeemaschine ist, ich weiß, wenn was nicht funktioniert, wo ich nachschauen muss. So das heimige Gefühl halt, heimische Gefühl. Und ich glaube das, also das ist zumindest meine Wahrnehmung, haben das sehr viele und das wird sehr, sehr, und ich habe nicht das Gefühl, es geht zurück, sondern ich habe eher das Gefühl, immer mehr sagen, hey, ich habe da Bock drauf. Das ist genau das, was ich eigentlich möchte. Und kann ich auch gut nachvollziehen, wie gesagt.
Also mir selber geht so, ich habe ja jetzt keinen ausgebauten, sondern habe ja ein Wohnmobil, ein Standardwohnmobil. Ja. Aber zum Beispiel, das war jetzt wieder ein paar Tage lang weg auf Inspektion. Das, was ich jetzt gemacht habe, der kam heute wieder bei uns in der Firma, steht bei uns in der Werkstatt an, habe ich ihn erstmal wieder warm gemacht, die Heizung angemacht.
Ja,
ja. Ich habe immer ausgelacht, Motto, warum ich denn die Heizung anmache. Und wenn ich kritische Sachen habe, dann arbeite ich im Camper. Weil ich da 130 Tage im Jahr drin arbeite, setze ich mich mittlerweile, selbst wenn ich im Laden bin, in den Camper und arbeite da, weil es einfach so ein bisschen Homeoffice so.
Es gibt, glaube ich, auch eine Sicherheit. Ne? Ich zum Beispiel, ich könnte bei mir zu Hause im Homeoffice arbeiten, ohne Probleme. Ich habe aber ein Büro und ich habe nicht ein Büro, weil ich es brauche, sondern ich habe ein Büro, weil ich brauche das Gefühl von, ich muss von zu Hause weggehen und ich muss wohin gehen zum Arbeiten. So, weil das bei mir sehr viel umstellt. Dann komme ich so in diesen Work-Modus, dann funktioniere ich besser. Das ist eine Typfrage, glaube ich. Meine Partnerin kann mega gut von zu Hause arbeiten, macht das sehr gerne. Ich kann das nicht. Und wenn ich so drüber nachdenke, ne, wenn ich jetzt einen Camper vor der Tür stehen hätte, kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass du sagst, hey, für mich ist halt mein Homeoffice mein Camper. So. Also das ist ja wie diese räumliche Trennung am Ende des Tages.
Genau,
ne? Und
ja, richtig.
Nee, ich kann das, wie gesagt, das ist, wenn man mich fragt, was fehlt mir am Campen, da gibt's schon viel, was ich aufzählen könnte, was mir fehlt. Ne? Am Ende muss man sich dann fragen, okay, mein Urlaub soll mich halt erholen und im Moment, glaube ich, habe ich mehr Erholung, wenn ich mich halt auf das einlasse, was mir zwar fehlt beim Campen und auf diese Nachteile, dass ich bin fix irgendwo an einem Ort. Das tut mir, glaube ich, jetzt im Moment besser, aber genauso sicher kann ich sagen, ich werde wieder einen Camper haben. Das ist eine Frage von mittelfristig. Ne?
Ja, aber ich finde, das ist ja immer so, dass man eigentlich so alles, was dogmatisch ist, also ich persönlich alles, was dogmatisch ist, ich eigentlich ablehne, weil letztendlich es gibt nicht die reine Form des Campen. Es gibt nicht, weißt du, es ist genauso wie die Leute, die, die gesagt haben, Vanlife ist nur der im Van lebt, ne? Was für ein Schwachsinn. Also das ist, sagt das überhaupt nicht aus. Die andere Seite ist, es gibt Urlaubsformen. Ich gehe auch, da stehe ich auch zu. Ich freue mich auch wahnsinnig, wenn ich auf eine 10-Tages-Kreuzfahrt gehe. Ne? Auch wenn mich vielleicht Leute dafür steinigen, dass ich nicht nachhaltig bin oder ähnliches. Da gibt es wieder andere Themen, die man darüber diskutieren muss. Ich gehe aber auch in Airbnb, wenn es mir einfach scheiß kalt draußen ist und es so unangenehm ist von den Wetterbedingungen her, dass das Campen einfach am Ende des Tages nur noch anstrengend ist. Also es geht ja nicht darum, dass wenn man eine Leidenschaft hat, dass man, das wäre, als wenn ich sagen würde, ich bin Fußballfan, deswegen muss ich jede andere Sportart hassen.
Ne? Genau.
Und, das ist ja totaler Humbug. Ne?
Also das ist halt auch das, was du gerade angesprochen hast mit dem Nachhaltig, ne? Das ist halt auch so ein Ding. Ne? Also ich bin der Erste, der jedes Papier unterschreiben würde, dass wir mehr Acht auf unsere Welt geben müssen. Aber wo fängt das an und wo hört das auf? Und wie willst du an deinem Beispiel an einer Person festmachen, weil die, sag ich mal, einmal im Jahr auf eine Kreuzfahrt geht, aber da dafür sein ganzes, komplettes, restliches Tagesablauf extrem nachhaltig gestaltet. So, woran misst du dann, dass die Person, die zwar nicht auf die Kreuzfahrt geht, aber der am Ende des Tages es übers Jahr scheißegal ist, wie sie lebt, also alles in Plastik verpackt, ich nenne jetzt irgendwelche Beispiele. Wo fängt man an zu bemessen und wo hört man auf zu bemessen? Und das finde ich das Problem in unserer Gesellschaft so ein bisschen, dass wir immer sagen, wir versuchen einen Standard festzulegen, dass ein Standard es aber eigentlich nicht gibt. Und nach unserem eigenen Empfinden bewerten wir andere Menschen, ob die nachhaltig sind oder nicht. Aber das ist ja, du musst ja das große Ganze betrachten. Ne? Also so sehe ich es zumindest. Ne? Ich bin jetzt nicht das Zahnrad der Welt, aber ich denke mir so, man muss so mehr so ein Miteinander finden, als immer mit dem Finger auf Leute zu zeigen und zu sagen, so funktioniert's und so funktioniert's nicht, weil ich glaube, so kommen wir einfach nicht weiter. Das ist meine ganz beste Meinung.
Das ist ja auch im Camping sehr, ne, also das ist, was du sagst, ne, wenn jemand eine Woche im Jahr sich leisten kann, Urlaub zu machen und dann diese Art von Urlaub macht, ne? Wie ist der im Vergleich zu setzen, wenn ich das dann schon machen würde, zu so einem Vanlifer, der jedes Wochenende rausfährt, der jedes Wochenende, damit er bei freier Luft auf dem Alpengipfel steht, 400 Kilometer runterrockt und für 400 Kilometer Sprit verdonnert, ne? Genau. Also gibt's auch in der Outdoor-Szene gibt's da auch sehr viel Diskussionen drüber, ne? Also, das ist alles geil, der Outdoor-Sport, aber wenn man mal sieht, wie viel Aufwand getrieben wird, um dorthin zu kommen, wo man seinen Sport macht, ne, dann ist es mit der Nachhaltigkeit ganz schnell, naja, zumindest sehr eingeschränkt. Ne? Und das sind alles so Themen.
Ist das jetzt ein Vorwurf oder eine Feststellung, Peter?
Nee, das ist eine Feststellung.
Ne? Wolltest du sagen, bevor einer behauptet, wir würden Vorwürfe machen?
Nein. Es geht nur darum, dass eben das, was der Julian gesagt hat, nämlich stimmt, dass du einfach mal alles im Verhältnis setzen musst. Es gibt nicht so den einen. Ich fahre 50.000, 60.000 Kilometer im Jahr. 13, 14 Veranstaltungen, das ist alles andere als nachhaltig. Ne? Also das sind alles so Themen und ich glaube, du kannst ein eigenes Bewusstsein dafür entwickeln, auf Sachen zu achten und Sachen rücksichtsvoll zu gestalten. Ich finde aber auch da wiederum, soweit es dogmatisch wird, ist halt die Frage, was musst du denn da machen? Musst du dich dann einsperren oder nicht oder wie auch immer?
Also ich glaube halt, man muss halt irgendwie bei sich bleiben, weißt du? Also irgendwie musst du ja, du musst ja an irgendeiner Stelle, muss man ja sagen, so, was tue ich und wie weit bin ich bei mir und wie weit kann ich mein Leben, wenn ich das nachhaltig gestalten möchte, kann ich das nachhaltig gestalten. Aber das gibt mir nicht das Recht, auf jemand anderen zu zeigen und sagen, ich mache das so, warum machst du das so? Du weißt ja gar nicht, was er drumherum macht. Also in den seltensten Fällen ist uns erlaubt, dass in irgendeiner Weise oder häufig in den Kommentaren und allem, was man halt so liest, ich bin ja völlig offen für Diskussionen, aber ich finde, irgendwo muss man seinen eigenen Weg da finden und man kann es nicht festmachen. Also es ist jetzt leider wieder im Business-Bereich, aber wir haben das Video von Indonesien gezeigt, ne? Da haben wir auch nicht nur gute Kommentare für bekommen und das ist auch okay und das finde ich gut, dass man sowas kritisch hinterfragt, aber wenn wir einfach sagen, hey, wir können das beeinflussen, wir sehen das und wir pflanzen halt 6 Bäume pro Baum, den wir nehmen, so dann immer wieder dieses Thema Indonesien aufzumachen, finde ich halt schwierig, nur als Beispiel jetzt, weil der Baum wächst halt da, ne? Aber es wird halt in dem Punkt nicht berücksichtigt, dass der Baum 6-mal so schnell wächst, also innerhalb von zwischen 4 und 6 Jahre erntereif wächst, ne? Nur um jetzt mal irgendein Beispiel zu nennen. Wenn du das jetzt mit einer Birke, die in Weißrussland wächst, vergleichst oder in selbst einer, die in Europa wächst, wenn du das Wachstum und so weiter alles miteinander ins Verhältnis setzt, dann ist unser Holz trotzdem noch nachhaltiger, ohne dass wir auch nur einen Baum dafür pflanzen würden. Aber was ich damit sagen will, warum mache ich die Klammer auf? Die Klammer mache ich auf, weil ich sagen muss, man muss doch immer das Ganze betrachten und das in ein Verhältnis für sich selber setzen. Und jeder sollte das für die Nachhaltigkeit tun, was er in der Lage ist zu tun. Und manche können das mehr und manche können das weniger. Aber das dann gleich zu stigmatisieren, glaube ich, passiert in unserer Gesellschaft einfach sehr häufig, ne? Dass man halt mit dem Finger auf andere zeigt und sagt, ich mach's gut und du machst schlecht, ne? Und ich glaube, das macht man sich das Ganze ein bisschen zu einfach. Eben, wie du vorher gesagt hast, mit dem Reisen, mit dem Bus, ist das immer so nachhaltig? Ja, weiß ich nicht. Schwierig.
Der Julian fasst die Sätze noch länger als du, Peter. Das
ich glaube, der hat die Kopfhörer abgeschaltet. Der hat die Kopfhörer abgeschaltet und kriegt genau, der redet
immer weiter. Julian, kannst du uns kurz abholen, was war in dem Video zu sehen und warum gab es da Kritiken?
Hörst du uns noch? Julian?
Hallo? Hörst du, du bist aus, Julian.
Oh, ich glaube, der Julian hat jetzt ein bisschen Zeitverzögerung, weil ich glaube, er hat jetzt über das gelacht, was wir vor 2 Minuten gesagt haben. Jetzt hoffen wir, dass er zurückkommt.
Na, wir haben eben den ganzen Produktions... Ja, ich höre euch. Hört ihr mich auch noch? Hallo?
Ja, wir müssen mal gucken.
Hallo?
Okay, alles klar. Passt schon. Noch läuft's. Sehr gut. Weiter.
Ach, du meine Güte. Ich bin, glaube ich, wieder da, oder? Hoffe ich.
Ja. Wir können
hört ihr mich?
Mit Signalen reden. Du darfst wieder reden.
Das ist ein Delay drin. Okay, also bin ich, ihr hört mich, oder? Ja, ich glaube, ihr hört mich wieder.
Ja, genau.
Nee, wir haben eine Zeitverzögerung drin.
Das ist wohl wahr.
Okay. In dem Video war eigentlich in dem Video war zu sehen eben die Produktionsprozesse. Und da hat man eben in Indonesien gesehen, wie wir diese Platte bearbeiten und wie die hergestellt wird. Und wir haben das sehr transparent gestaltet, auch von welchen Bauern, das quasi geerntet wird und dass es Kleinbauern sind und dass wir nur brachliegende Flächen quasi bewirtschaften und nicht Regenwälder dafür abholzen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich da berechtigt kritische Fragen, die dann trotzdem kommen, halt ja, ob dafür Regenwälder abgeholzt werden. Und das finde ich prinzipiell ja gut. Die Fragen gingen dann eher dahin, wie viel Transportweg wir zurücklegen und wie viel CO2 da verbraucht wird. Und das ist das, was ich meine, wenn man das in ein Verhältnis setzt mit dem Wachstumszeit des Baumes, dann steht es halt in keinem Verhältnis mehr am Ende des Tages zu, selbst einem europäischen Holz. Genau.
Okay. Ich weiß nicht, wie das ankommt, Julian, ob du mich dann hörst, aber vielleicht auch versetzt, ist ja egal. Trotzdem noch mal eine Frage zu stellen. Ich komme zurück auf die über 90 Ausbauer. Jetzt ist er offline. Dirk, bist du noch da?
Ich bin noch da, ja.
Ja. Ich würde sagen, lass uns mal trotzdem noch ein bisschen weiterreden, weil wir können ja auch noch ein bisschen Input dazu geben, auch wenn der Julian uns jetzt gerade mal connectionmäßig verloren hat. Dazu muss man erklären, wenn wir einen Podcast aufzeichnen, ist es natürlich selten möglich, dass wir alle am gleichen Ort sind. Deswegen machen wir das fernmündlich mit einer Softwarelösung. Aber manchmal ist halt Mobilfunk oder WLAN so gut in Deutschland. Weil komischerweise haben wir das meistens und am häufigsten in Deutschland, dass wir dann doch Schwierigkeiten haben bei der Aufzeichnung. Und das müssen wir mal jetzt sehen, ob das jetzt funktioniert oder wir nochmal einen neuen Start wagen müssen. Naja, so oder so, ich glaube, er hat über 90 gesagt, ne? Über 90 Ausbauer.
Ja, hat er gesagt.
Ja, das ist ja, und das hätte ich ihn jetzt wirklich gerne noch gefragt, weil das ist ja, er ist bei unserem Vanbuilder Award im Ausbaubereich ein neuer Sponsor. Und das sind ja genau die Leute, weil das, was er gesagt hat, dass es ganz viele gibt, die unterm Radar sind, weil sie gar nicht auf Messen gehen und weil sie eh schon so viel Geschäft haben, dass wir genau die wollen wir ja mal ins Rampenlicht holen, ne? Und mal zeigen, was sie alles für geiles Zeug bauen, ne?
Ja, genau.
Ja, okay.
Oh, guck mal, ja, passiert was bei Julian.
Ich sehe schon hier. Wir müssen einfach nur weiterreden. Dann heilt sich das von selber hoffentlich. Vielleicht ist er gleich wieder da. Guck mal, kommt ein neuer Bildschirm ins Spiel.
Ja.
Julian. Oh, guck mal. Ja, ist ja okay. Du bist wieder da, das ist gut. Dann kann ich dir trotzdem die Frage stellen, weil wir haben gerade ohne dich weitergeredet. Und der Dirk hat sozusagen eine Doppelrolle übernommen. Der hat dich und sich selber gespielt. Nee, das stimmt nicht. keine Angst. Wir wollen schon lieber das Original haben. Nee, ich habe gesagt, bei den über 90 Ausbauern, von denen du gesprochen hast, das ist ja das Witzige und jetzt schaffe ich es auch, schön einen Bogen zu spannen, weil unsere Zuhörer wissen ja hoffentlich aus der Vergangenheit, dass wir einmal im Jahr einen Preis vergeben, den Vanbuilder Award für den besten Ausbauer des Jahres in der Kategorie Privat und Professional. Und das, was du gesagt hast, das ist eigentlich wie die Blaupause für den Award, dass nämlich ganz viele unterm Radar sind, gar nicht auf Messen sind, weil sie sagen, ich habe eh schon so viel zu tun, das macht gar keinen Sinn. Aber genau die wollen wir ja rausholen, die wollen wir ja sozusagen in die Öffentlichkeit bringen und mal zeigen, was die für geile Sachen machen können. Ne? Ich glaube, das ist vielleicht auch, würde ich mal schätzen, ein Grund, warum es so sinnvoll ist, dass Epic Play als Sponsor diesen Preis mit unterstützt. Okay.
Okay. Also,
wir haben noch immer Verzögerung drin, muss man sagen. Hörst du uns?
Also so, ja, ich höre euch jetzt wieder.
Okay.
Genau, die Frage habe ich verstanden. Mein letzter Standpunkt war, oder das Letzte, was ich verstanden habe, warum es sinnvoll ist, dass wir quasi diesen Ausbauer
Award
sozusagen unterstützen. Ich begründe einfach mal, warum wir es unterstützen, weil ich genau das, was du schon sagtest, ich glaube, es gibt wahnsinnig viele gute private Ausbauten, die ich selbst schon gesehen habe, wo man doch staunt, dass man, wenn man nachfragt, wie die gebaut wurden und die sagen, mit einer Handkreissäge und einer Stichsäge, dass man sagen muss, Wahnsinn, also wirklich beeindruckend, dass man, also ich sage es jetzt mal DIY-Ausbauer, da Ausbauten hinstellen, die von einem teilweise professionellen Ausbau fast nicht mehr zu unterscheiden sind. Und ich finde es spannend, unglaublich, oder wir finden es unglaublich spannend, als Epic Play auch in der Jury dann zu sitzen und genau diese Dinge zu sehen, genau diese Ausbauten zu sehen, weil wir natürlich am Ende des Tages auch darauf angewiesen sind, dass wir diese Ausbauten sehen, um zu verstehen, für was wird denn unser Holz verwendet oder wo kommt es zum Einsatz oder wo kommt Holz allgemein zum Einsatz. Und genau, das ist eigentlich der Grund, warum wir uns dazu entschieden haben, da mit euch dass wir euch da unterstützen dürfen, um quasi genau diese Ausbauer eigentlich zu fördern und zu sehen, was ist möglich im privaten Ausbau.
Ja, Ja. Nee, finde ich gut. Freut uns auch sehr, weil darum geht's. Und das war auch die Initiative, wie das Ganze entstanden ist, ja, mit zusammen primär mit der Unterführung auch mit der CMT entstanden und den Messen der CMT, ist wirklich Leute ans Tageslicht zu holen, die man sonst gar nicht zu sehen bekommt. Und wir wissen inzwischen, und das können wir, glaube ich, bestätigen, Dirk, vom letzten Finale, was wir bei den Professionals hatten, in Leipzig, und davor war das Finale der Privaten, war auf dem Vanlife Ferropolis. Ja. Und bei beiden Veranstaltungen war ich echt geflasht, was man da zu sehen bekommen hat. Also
ja, das glaube ich, ja.
Was noch hinzukommt ist, und ich glaube, das ist vielleicht was, wo du sogar noch mehr Einblick hast, Julian. Der Dirk und ich waren ja bei den drei Finalisten der Professionals und haben da kleine Videos gemacht, haben uns die Betriebe angeguckt. Und ich fand, also im Grunde genommen muss man eigentlich hergehen und sagen, es ist, man kann nicht den Besten küren. Man kann sagen, okay, der hat jetzt an bestimmten Stellen vielleicht am meisten beeindruckt, aber geil sind sie am Ende alle, oder? Weil du bist ja bei ganz vielen vor Ort, ne? Also ich glaube, da kann nicht einer mit dem anderen verglichen werden.
Das ist das, was ich vorher meinte, ne, mit diesen verschiedenen Segmenten. Nee, glaube ich nicht. Also ganz klar, ich glaube nicht, dass man, also deswegen sage ich, ich finde das super spannend, da jemanden zu küren, nenne ich es jetzt mal, weil eben das ist ja von bis und am Ende was, also jeder hat seine Daseinsberechtigung, das ist das, was ich erlebe immer mehr. Jeder hat seine Daseinsberechtigung und zwar mehr als und am Ende des Tages ist es ja auch eine Geschmackssache, ne? Was gefällt mir, welche Materialien sprechen mich an, welche Oberflächen sprechen mich an, so das ist ja eine Mixtur, bin ich eher der Office Camper oder der quasi der im Van lebt oder bin ich eher der damit wirklich in die Ferien geht. Also es ist ja wirklich so ein breites Spektrum, dass man da in die Bewertung mit einfließen lassen muss, dass ich eben sehr gespannt bin auf die Ausbauten, die es da zu sehen gibt tatsächlich, weil man kann nicht den Besten küren. Wie du schon sagst, die sind alle auf ihre Art und Weise die Besten. Ne? Sie unterscheiden sich. Am Ende ist eine Geschmackssache, glaube ich.
Gibt es denn jetzt so ad hoc für dich so den wildesten Ausbau? Also irgendwas, wo du sagst, das habe ich bei einem meiner Kunden gesehen, da habe ich mir gedacht, Wahnsinn, wie geht denn sowas?
Ich muss ehrlich sagen, mein Favorit, den habt ihr dieses Jahr schon gekürt, ne? Ich darf ja das eigentlich nicht sagen, aber
letztes Jahr.
Und ich habe letztes Jahr, genau, Entschuldigung, genau, letztes Jahr Andreas und Vagabund, muss ich wirklich sagen, ich finde, also das trifft schon in der Stilsprache und so, finde ich das sehr, sehr eindrücklich. Also das ist schon alles sehr überlegt, sehr durchdacht. Ich kenne aber viele, die ich sehr gut finde. Ne? Ich finde zum Beispiel VO-Vans finde ich auch mega gut, wenn ich dann gibt es kleinere Ausbau, wo ich wahnsinnig gut finde. Es ist wirklich von bis, aber wenn du mich jetzt so ad hoc fragst, wer ist der Ausbauer, wo ich mich am meisten sehe, dann ist es tatsächlich Vagabund. Ja. Also das ist wirklich ein Ausbau, wo ich sagen muss, also wer Andreas kennt, weiß ja auch, wie viel Gehirnschmalz der in Oberflächen etc. investiert, quasi um die perfekten Oberflächen für seine Camper zu finden. Ne? Und das muss man sagen, das ist schon sehr, sehr eindrücklich. Hm. Captain Camper macht auch Begnadete. Also ich kann dir...
Wer wäre der Letzte?
Captain Camper.
Ja krass, siehst du, kenne ich nicht.
Ja, Captain Camper auch wirklich. Also ich kenne wirklich viele, die ich sagen muss, unfassbar eindrückliche Camper und sehr durchdacht, sehr überlegt. Gibt viele, aber mein Favorit ist da tatsächlich Vagabund. Ja,
ja cool. Sehr schön. Ja, wir trotz einiger technischen Herausforderungen, fand ich es ein super interessantes Gespräch. Wir kommen jetzt langsam nur weit über die Überziehung hinaus. Was aber gut ist, denn im Regelfall, wir haben ja, ich glaube, wir haben vor kurzem auch eine Podcast-Folge mit dem Andreas gemacht. Das passt ja gut zusammen. Und da war es auch so, dass wir am Ende gesagt haben, wir müssen das, glaube ich, nochmal wiederholen. Ne? Wir müssen nochmal eine zweite Folge machen.
Und ja, wir könnten uns ja auch mal dann über das Produkt unterhalten.
Ja, wir könnten auch mal drüber sprechen, über Leichtbauplatten und was die Welt so...
ja, wie gesagt, ich habe mich heute sehr drauf gefreut, mich mit euch zu unterhalten und mir war das jetzt, also mir persönlich war es gar nicht so wichtig, jetzt so viel über das Produkt, über das rede ich jeden Tag, ne? Okay. Euch sehe ich ja nicht jeden Tag.
Das stimmt. Warte mal. Komm,
genau. Ja,
als, schade. Als dein zukünftiger Geschäftsführer würde ich vorsichtig sein.
Okay. Ich trete zurück.
Bauprofis unter sich. Bauprofi, der Holz-Podcast von Dirk und Julian.
Gute Idee. Genau. Entschuldigt nochmal meine technischen Probleme. Ich kann euch nicht sagen, woran es lag tatsächlich
letzten Endes. Aber das gehört mit dazu. Schön ist, dass es
macht authentisch doch.
Gut, ja, ich würde sagen, für jetzt lassen wir es. aber wir werden nochmal uns sicherlich nochmal wiedersehen. Wir werden uns im Laufe des Jahres ganz oft wiedersehen. Wir werden ja beim Vanbuilder Award dich auch mit in der Jury haben. Und das freut uns sehr. Und da gibt's einiges zu tun und da auch die Aufforderung an unsere Zuhörer, wenn ihr selber ausbaut, wenn ihr jemanden kennt, der selber ausbaut, wenn ihr einen Betrieb kennt, der ausbaut, schaut euch unsere Ausschreibeunterlagen an unter vanbuilder.de und da werdet ihr sehen, dass es gar nicht so schwierig ist, sich zu bewerben. Und dann werden wir ab bis Ende April müsst ihr dann die Unterlagen einreichen, also bis Ende März bewerben, Ende April die Unterlagen einreichen. Und dann wird die Jury die Finalisten rauskristallisieren. Und dann geht es schon in die Finals beim Vanlife Europolis und in Leipzig. Das Ganze, wie gesagt, unter vanbuilder.de. Ansonsten alle Infos zum Julian und zu Epic Fly und nicht Martin McFly. Irgendwann kommen wir mit dem raus. findet ihr auch in den Show Notes, zu uns natürlich auch. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr ein Abo oder einen Haken oder was auch immer da lasst. Und wir werden uns dann nächste Woche wieder hören. Ich bin mir noch nicht sicher, mit wem, aber wir finden jemanden, Dirk, oder?
Wir müssen noch den Termin machen mit unserem lieben Rollifahrer.
Ja, stimmt. Ja, das wird eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ja. Und auf jeden Fall zuhörenswert. Da geht es um einen Kollegen, der an den Rollstuhl gebunden ist, aber sich gedacht hat, das hindert mich nicht daran, mir einen Campervan auszubauen oder ausbauen zu lassen. Und zwar mit allen Besonderheiten, die es erfordert. Ne?
Definitiv.
Ja, sehr cool. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Gut, das war's. Vielen Dank, dass ihr beide wieder mit dabei wart.
Und danke, Julian.
Wir hören uns
nächste Woche. Vielen Dank
bis
für die Einladung. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.